Kabel. Okay. Herzlich willkommen zur Mastervorlesung Visualisierung. Die erste Vorlesung ist bei mir in der Regel immer sehr, sehr tiefenentspannt. Ich werde nicht nur so ein bisschen Formalitäten erklären und wir werden ein bisschen in das Thema einsteigen. Ich werde auch was zum Übungsbetrieb gleich sagen, weil ich schon mehrere Fragen bekommen habe. Übung findet diese Woche noch nicht statt. Ich werde mich auch darum bemühen, dass wir einen anderen Raum dafür bekommen, weil der für das bei uns in der GDV ein bisschen besser geeignet ist, weil das auch vom Szenario ein bisschen schöner ist. Aber da gebe ich nächste Woche nochmal Bescheid. Nächste Woche gibt es dann auch das entsprechende erste Übungsblatt dazu. Hab auch auf den Folien noch ein bisschen Details. Organisatorisches vorneweg. Wer sind wir? Wir sind die grafische Datenverarbeitung. Leitung ist Professor Dr. Detlef Krömker. Ich denke mal, viele von Ihnen kennen ihn bereits. Gerade durch PRG 1 ist er durchaus bekannt. Falls Sie Beschwerden über mich haben, ist das die perfekte Ansprechadresse. Gehen Sie hin, beschweren Sie sich, machen Sie Ihre Lehre selber besser, kümmern Sie sich darum. Termine machen Sie am besten auch über das Sekretariat, über die Frau Goiner. Daten habe ich entsprechend hinterlegt. Falls Sie mich kontaktieren wollen, finden Sie mich in der Robert-Meyer-Straße 10, 6. Stock, Raum 610. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, genauso. Es wird auch ein Moodle geben, das ist noch nicht ganz fertig. Ich habe einen Kollegen darum gebeten, das jetzt noch einzurichten, aber das ist noch nicht passiert. Das wird im Laufe des Tages dann sein, wird dann auch unter FB12 zu finden sein und da können Sie dann entsprechend, werden Informationen über den Kurs, die Folien, die E-Lectures, werde ich da alles dann entsprechend bereitstellen. Zweiter Teil von mir, ich bin nicht nur in der Professur GDV, sondern auch bei Studium Digitale. Das ist zum Beispiel die Moodle-Plattform, dieses E-Lecture-System, die Videoaufzeichnung machen wir hier in Bockenheim zum Beispiel. Vielleicht haben Sie uns schon mal gehört. Wir haben ein ganz wichtiges Ziel, wir sind die zentrale E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität. Wenn Sie Ideen haben und was besser machen wollen, wir haben Förderausschreibungen, gerade auch für Studierende. Immer im April finden die statt, die Ausschreibungen. Das heißt, da können Sie auch eigene Ideen einbringen und eben das auch besser machen. Sie sind dann im April alle Visualisierungsexperten, hoffe ich. Damit arbeiten wir dann drauf hin. Und da können Sie entsprechend auch eigene Ideen mit einbringen. Wir haben 4 Teilbereiche. Die Technologie, wir suchen immer tatkräftige Hiwis mit Erfahrung im Programmieren. Wenn Sie sich da auch entsprechend beteiligen wollen, immer bei mir melden. Bin ich gerne für zu haben. Didaktik, Mediendidaktik als 2. Schwerpunkt. Wie lerne ich überhaupt online? Wie machen wir das sinnvoll? Wie können wir Sie als Lehrende da unterstützen, dass Sie dann nicht irgendwie vom Berg vor 2 Millionen Aufgaben stehen? Und was mache ich jetzt als erstes? Evaluation, die Lehrveranstaltungsevaluation, die Sie alle lieben, ja, diese schönen kurzen Bögen. Wir machen auch dieses Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Vollerhebung, also und eine Studierendenbefragung. Das heißt, wir dürfen auch dieses Jahr wieder ein paar Fragebögen ausfüllen. Das machen wir auch, die wollen wir auch kürzer machen, da arbeiten wir aus der Technik dran. Und wir haben Produktion, wo es dann eben um die E-Lectures geht oder respektive, wir haben auch ein Videostudio, das auch entsprechend zur Verfügung steht, wo man unterschiedliche Aufnahmen macht. Können Sie sich mal angucken. Wie gesagt, wir suchen immer Hiwis. Zur Veranstaltung selbst. Es ist eine Vorlesung, 2 Vorlesungen, 2 Übungen, gibt 6 Credit Points, wenn ich mich nicht irre. Das war zumindest so mein Stand bisher. Ich lasse mich gerne korrigieren. Mittwochs ab 12 Uhr CT. Was heißt CT? Wenn ich um 12.30 Uhr noch nicht da bin, dann dürfen Sie eine Vermisstenmeldung aufgeben. Aber generell, die Vorlesung beginnt, sobald wir beide, Technik und ich, uns darauf geeinigt haben, dass es losgeht. Dann geht es los, ich warte nicht auf Sie. Das kann auch mal um 12.08 Uhr sein, weil wir mal irgendwie schneller sind. 12 Uhr CT heißt, ich habe Zeit, hierher zu kommen und Sie sind dann schon entsprechend da. Sie haben Zeit für eigene Arbeit. Das wird vor allem in den Übungen dann entsprechend stattfinden. Die Übungen sind sehr offen gestaltet. Wir werden ein Inverted Classroom machen, da wird es um Farben gehen. Die Leute, denen das schon zum Thema raushängt, weil wir das sehr oft machen, das wird auch hier wieder kommen. Wir werden aber auch eine ganz explizite Übung dafür haben, wo Sie viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und vor allem auch wesentlich tiefer, als wir es in den Bachelor-Veranstaltungen gemacht haben. Folien und Infos finden Sie auf Moodle. Wie gesagt, der Kurs ist noch nicht online, der wird jetzt hoffentlich die Stunden jetzt freigeschaltet werden. Wenn nicht, werde ich meinem Kollegen dann nochmal drum bitten. Und im Moodle-Kurs können Sie sich entsprechend selbst einschreiben. Das heißt, Sie melden sich da einfach per Selbstanschreibung ein und dann sind Sie in dem Kurs drin. Ich werde das wahrscheinlich im November, Mitte November schließen. Dann muss man mir halt eine E-Mail schreiben, aber das ist kein Problem. In der Übung werden Sie hauptsächlich Beispiele zur Visualisierung machen. Also das ist der große Schwerpunkt. Sie sollen das wirklich praktisch ausarbeiten und ausprobieren. Wir werden ich werde Ihnen immer die Möglichkeit geben, dass wir Vorlesungsinhalte darin diskutieren. Also das ist die Diskussionsgrundlage. Ich werde hier in der Vorlesung hauptsächlich Ergebnisse präsentieren und ich möchte mit Ihnen innerhalb der Übung darüber diskutieren. Das hat für mich immer entsprechenden Vorrang. Wir versuchen uns so ein bisschen an State-of-the-Art-Verfahren, aktuelle Techniken zu Visualisierung zu machen. Es gibt drei Aufgaben. Das sind wirklich nur drei, das ist nicht viel. Also es ist wirklich für Sie zum Selbststudium gedacht. Die müssen diese Aufgaben nicht machen. Sie bekommen dadurch höchstens Einblicke in das Themenfeld und verstehen das besser. Aber das ist Ihnen überlassen, ob Sie das tun wollen. Am Ende gibt es eine mündliche Prüfung. Immer, da kommen Sie zu mir, machen mit mir einen Termin. Im Prüfungsamt muss das entsprechend abgegeben werden. So ein schöner mündlicher Prüfungszettel. Und dann setzen wir uns entsprechend zusammen. Wir können dann über die Übung reden, die Sie gemacht haben oder eben entsprechend über Vorlesungsinhalte. Die drei Aufgaben, es ist ein 3D-Viewer einer 2D-Funktion. Das ist eine dreiwöchige Aufgabe, die in Einzelarbeit zu machen ist. Warum in Einzelarbeit? Ich komme dann auch zu Gruppenarbeiten, das sind die anderen. Dass Sie erstmal sich wirklich intensiv mit der Thematik selbst beschäftigen. Zweitens ist der Farbrechner. Hier geht es wirklich darum, die Farbsysteme zu verstehen. Das ist für uns Menschen eines der wichtigsten Informationskanäle, die wir haben, weil wir sehr auf Farbsehen geeicht sind und gerade das Sehen ist da wirklich drauf sehr stark trainiert. Werden Sie sich damit auseinandersetzen, was für Farbrepräsentationsmetriken und Formen es gibt und die sollten Sie dann auch alle irgendwie beherrschen. Am Ende kommen wir zu diesem kleinen Thema Big Data. Ich sage immer 1, 2, 3 Big Data. Das ist irgendwie alles Big Data im Moment. Ist aber ein ganz aktuelles heißes Thema immer noch. Wir haben es gerade bei Studium Digitaler als Schwerpunkt der Learning Analytics. Da wird es auch eine Vorlesung zu geben, in dem ich dieses Themenfeld nochmal Ihnen darstelle, was das eigentlich heißt. Und Sie sollen dann eben einfach mal einen großen Datensatz, den ich Ihnen gebe, der größte, den ich da habe, besteht aus 217 Megabyte Text. Also das ist so ein bisschen was man mitmachen kann. Und dann sollen Sie mal verschiedene Analysen und Visualisierungsmethoden darauf werfen, die Sie im Laufe der Vorlesung kennengelernt haben. Die zwei Aufgaben hinten sind eben auch in Gruppenarbeit lösbar. Wie gesagt, das ist Ihnen, wird nur geholfen. Machen Sie das, es ist ein Angebot. Ich helfe Ihnen auch bei der Implementierung, weil wie gesagt, hat jetzt keine Prüfungsrelevanz oder so. Sie sollen das verstehen. Wir sind hier im Masterstudium, es geht ums Verstehen. Ich möchte nicht um irgendwie Bulimie-Studium hier fördern. Weitere Lehrangebote, auch im Master, für diejenigen, die es nicht gehört haben, die dürfen CG nochmal hören. Also sie dürfen das hören. Im Sommersemester wird Grundlagen der Computergrafik angeboten. Falls Sie im Bachelor CG schon gehört haben, ist dieses nicht Bestandteil. Sie dürfen das nicht zweimal hören. Das gibt die Ordnung nicht her. Ansonsten haben wir Human-Computer-Interaction, Visualisierung. Im Sommersemester werde ich auch lesen, Animation. Wir haben Advanced Rendering von unserem Kollegen Dr. Josef. Und aktuelle Themen, das Visual Computing, das Seminar, das wird unregelmäßig angeboten. Wenn Sie es unbedingt haben wollen, beschweren Sie sich bei Professor Kromke, er macht da sofort was draus. Ganz unten steht in schlecht lesbarem Kontrast ein Visualisierungsproblem. Visual Computing Praktikum, das ist ein Masterpraktikum, es ist ein großes Masterpraktikum, bis jetzt. Ja, das wird auch, glaube ich, so bleiben, indem Sie dann entsprechend, bisher haben wir ein Computerspiel gemacht, wo eben auch unterschiedliche Anforderungen aus Projektmanagement, Computergrafik, Animation, Visualisierung, HCI, das läuft da alles einmal groß zusammen und Sie dürfen zeigen, was Sie da können. Wie gesagt, ein großes Praktikum, Feedback war bisher immer, boah, ist das viel Arbeit, aber es hat echt was gebracht. Also nicht, dass jemand sagt, ich hätte sie nicht gewarnt. Gut. In medias res. Definition Visualisierung. Visualisierung bezeichnet den Vorgang der Sichtbarmachung von Materie, Energie, Information oder Prozessen. Das ist ganz allgemein. Wir wollen irgendwie Informationen, Energie, Materie, whatever, einfach darstellen, um ein Kommunikationsmittel zu haben. In der Informatik können wir es wesentlich konkretisieren. Das heißt, wir sind dabei, Informationen, Daten oder Modelle darzustellen. Was Sie alle kennen wahrscheinlich sind Flussdiagramme. Das ist eine Visualisierungsform eines Algorithmus zum Beispiel. Damit können Sie das darstellen. Das ist eine Visualisierung. Das geht alles darauf zurück, was Herbert W. Franke mal so als Zitat gesagt hat, in der Tat ist der Mensch ein Augentier. Wir sind nicht nur auf die Sinne der visuellen Wahrnehmung beschränkt. Wir haben auch noch Haptik, auditiv, sonorisch, etc. Wir haben auch noch Geschmacksnerven, aber das ist wirklich bei uns Menschen das Ausgeprägteste, was auch einen sehr großen Teil unseres Gehirns einnimmt, der visuelle Kortex. Da werde ich dann auch eine Vorlesung zu machen, wie das entsprechend überhaupt funktioniert. Und vor allem, was sie glauben zu sehen und was sie in der Realität sehen, weil das ist nicht dasselbe. Das heißt, nach Descartes 1637, der hatte das schon mal zusammengefasst, Imagination oder Visualisierung und besonders die Benutzung von Diagrammen haben einen entscheidenden Anteil an der wissenschaftlichen Forschung. Weil der wichtige Teil, den sie mit einer Visualisierung versuchen darzustellen, ist es, Wissenstransport durchzuführen. Sie wollen das für sich selber einmal darstellen, das hilft ja oft, man schreibt sich mal etwas auf, damit ich das einfach mal auf ein Blatt Papier vor mir habe oder eben ein Stück Programmcode, damit ich einfach mal sehe, wovon ich rede, aber ich kann das genauso als Kommunikationsmittel nehmen, um anderen zu sagen, dritten Personen, hier, das will ich dir sagen, das ist die Methodik, mit der ich mit dir kommuniziere. Eine durchaus sehr bekannte Form ist eben auch die Schrift, ist auch eine Visualisierung, weil wir eben das entsprechend auf ein Blatt Papier mit einem Stift bringen und dann sagen, hier, das ist eine entsprechende Interpretationsvorschrift, Lesen der entsprechenden Sprache, damit können wir kommunizieren. Das ist auch eine Visualisierung. Weil eigentlich waren es ja mal Gedanken in Ihrem Kopf, die Sie aufgeschrieben, die Sie dann zu Papier gebracht haben. Aber wir machen es ein bisschen aktueller. Es gibt zwei große Aspekte, making visible, especially to one's mind, things not visible to the eye. Also wir können Visualisierung interpretieren als etwas, was zum Beispiel ein Mikroskop für uns tut oder ein Teleskop, Elektronenrastermikroskope, CT-Scans. Sind alles irgendwie Dinge, die eigentlich da sind, aber die wir eigentlich so gar nicht sehen können. Da brauchen wir Hilfsmittel für. Das ist auch eine Form der Visualisierung. Die andere Form ist forming a mental image of something. Things not present to sight, an abstraction, etc. Das heißt, hier reden wir auch ganz besonders davon, Dinge, die wirklich abstrakt existieren, Gedanken zu formen, irgendwie abzubilden und die eben zu Kommunikationszwecken zu verwenden. Das ist ganz eindeutig auch ein Eigenbereich hier drin, das ist die Informationsvisualisierung. Das wird nochmal da unterschieden. McCormick, Defante und Brown haben 87 dazu auch einen eigenen Workshop mal gegeben und haben das entsprechend zusammengefasst. The use of computers or techniques for comprehending data or to extract knowledge from the results of simulations, computations and measurements. Das heißt, wirklich, ich möchte es benutzen, Visualisierung dafür benutzen, um Informationen zu verstehen und eben Wissen aus diesen Daten zu ziehen. Wenn Sie ein Flussdiagramm von einem Algorithmus aufmalen, verstehen Sie relativ schnell, wann dieser Algorithmus irgendwas tut, was er nicht soll. Sie könnten das auch als Quellcode machen, das ist auch eine Visualisierung davon. Vielleicht ist es aber nicht die Art und Weise und nicht der Abstraktionsgrad, den Sie an dieser Stelle brauchen. Das heißt, Sie können einfach aus den Daten, die Sie haben, wie läuft der Algorithmus, eine Visualisierung produzieren, an der Sie erkennen, Wissen darüber haben, was macht er, dieser Algorithmus, und was macht er vielleicht auch falsch. Visualisierung interpretieren wir in der Computergrafik natürlich als Anwendung der Computergrafik. Also wir haben Computergrafik selbst, da gibt es eigene Probleme drin, die wir irgendwie angehen wollen. Wir wollen am Ende Bilder produzieren, das ist unser großes, großes Ziel. Und Visualisierung nutzt eben diese Methoden. Die existiert nebenbei. Und hat da gedacht, okay, gerade in der Informatik können wir das sehr gut miteinander verknüpfen, sind irgendwie sehr ähnliche Probleme. Wir haben ein Rasterdisplay, den müssen wir irgendwie verwenden. Kann ja mal jemand für uns lösen. Und eine wichtige Arbeit oder Theorien davon kommen von Jacques Bertin. Graphics is a visual means of resolving logical problems. Und die Arbeit, die es dazu gab, war die Semiologie von Grafiken, die eben sich auf Diagramme, Netzwerke, Karten etc. bezieht. Das heißt, da hat auch Jacques Bertin untersucht, Originalarbeit in Französisch, steht auf der Folie, für diejenigen, die es interessiert, ging es wirklich darum, welche Informationen kann ich denn eigentlich mit einer besonderen Form von Visualisierung überhaupt kodieren. Nicht jede Visualisierung ist für alle Daten geeignet. Es gibt nicht die Universalvisualisierung. mit der ich sage, da kriegst du alles rein, damit kann das jeder verstehen. Deswegen kommen wir am Ende auch zu den ganz großen Problemen noch, warum sich das so einfach nicht lösen lässt. Das haben wir inzwischen schon so ein bisschen verstanden. Zweiter großer Name, den man kennen sollte, ist Tufte, Edward Tufte. The Visual Display of Quantitative Information, wieder mal ein Typo. Ich habe die schon so oft gelesen und ich überlese die immer wieder. Das ist auch so ein Problem des visuellen Systems. In dem eben grundlegende Visualisierungsmethodiken mal zusammengefasst worden sind. Also wie kann ich quantitative Informationen, also nicht irgendwie was ist, mental abstraktes, sondern wirklich gemessene Daten überhaupt darstellen. Das ist schon ein sehr wesentlich reduziertes Problem. 1986 gab es von der NSF oder und der SIGGRAPH zusammen einen gemeinsamen Workshop, Visualization in Scientific Computing. Also wir gehen nochmal eine Ebene tiefer und sagen, okay, nicht nur quantitative Daten, die können ja auch von der Physik kommen, das ist ja auch okay. Nee, wir sind jetzt wirklich beim Scientific Computing. Ja, nochmal eine Subsparte davon. Also man merkt, man kommt von einer sehr breiten Definition immer mehr in einen kleinen Tunnel hinein und versucht da drin überhaupt erst einmal zu verstehen, worum geht es überhaupt? Was ist denn die Problematik, die ich dann habe? Welche Methodiken kann ich denn anwenden? Einschub, was ist überhaupt die NSF? Es ist nicht die NSA, es ist die NSF, das ist die National Science Foundation. Das können Sie vergleichen mit der deutschen DFG, aber nicht irgendwie sagen, die sind gleichwertig, sondern die haben unterschiedliche Ziele dran. Also das ist die große Science Foundation, Wissenschaftsgesellschaft in Amerika, die auch sehr, sehr viel Geld in der Regel auslobt, um irgendwie Wissenschaftserkenntnisse zu machen. Da gehört auch die Computer Science schwer dazu. Die SIGGRAPH, SIG ist die Special Interest Groups. Davon gibt es sehr, sehr viele inzwischen. Die wurden von der ACM ausgelobt und werden auch da immer neu geformt. In der Computergrafik ist es die SIGGRAPH. Da sind auch Visualisierungen mit drin. Es gibt für die Human-Computer Interaction die SIGKAI. Es gibt also Data Mining gibt es da nochmal eigene. Also da gibt es sehr, sehr viele Special Interest Groups, wo eben auch viele Publikationen landen in Journals und Konferenzen. Also wenn Sie mal auf der SIGGRAPH ein Paper veröffentlicht haben, dann verneige ich mich vor Ihnen, weil da kommen nicht viele hin. Also die Akzeptanzrate ist da immer noch bei 10% und da schicken nur Leute hin, die auch wirklich davon überzeugt sind, überhaupt eine Chance zu haben. Also das sind wenige. In Europa haben wir ein Äquivalent, das gibt es auch in Asien. Das ist dann die Eurographics oder die Asiagraphics, die eben dann in den einzelnen Kontinenten nochmal einzelne Subsparten oder Varianten der SIGGRAPH haben. Es gibt noch die IEEE, die sollten Sie eigentlich auch kennen. Die hat so schöne Normen wie Floating-Point-Normen etc. haben sie mal gemacht. Da kümmern sie sich auch sehr stark drum. Die haben auch so Journals und kümmern sich auch drum. Und in der Tat ist es so, dass gerade für die Visualisierung IEEE noch wesentlich bedeutender ist als die SIG-Gruppen von der ACM. Also die sind wirklich noch, haben wesentlich höheren Impact. Die VGTC, Visualization Graphic Technical Community, führt zum Beispiel die IEEE WIS durch. Die wird nächstes Jahr in Berlin sein. Also wenn Sie mal auf so eine Konferenz gehen wollen, sparen Sie schon mal ein bisschen. Das kostet, glaube ich, 800 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Aber die geht auch eine Woche. Also da können Sie viel lernen und wirklich sehen. Und so nah wird sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr kommen. Also kann man sich mal im Kalender notieren. Es gibt auch die InfoVIS, die Conference on Information Visualization, mit dem Schwerpunkt wirklich Informationsvisualisierung. Da hatten wir es ja schon mal vor. Und jetzt so ein paar Anregungen, die ich Ihnen geben möchte. Da gab es vom Hemming ein berühmtes Zitat, 73, The purpose of computation is insight, not numbers. Also alles, was wir berechnen, soll uns eigentlich irgendwas darüber aussagen, was wir berechnet haben und nicht einfach nur, da ist eine Zahl. Warum machen wir das? Warum wollen wir eigentlich diese Insights immer haben? Also diese Erkenntnisse. Wir wollen lernen, wir wollen Wissen generieren, wir wollen Wissen teilen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, den wir hier drin haben. Und analog können Sie eben aus diesem Satz das Äquivalent für Visualisierung formen, nämlich the purpose of visualization is insight, not pictures. Es geht nicht darum, schöne Bilder zu machen. Wir wollen Erkenntnisse produzieren. Sie wollen am Ende vielleicht auch einen Verlaufsgraph davon haben, wie erfolgreich Sie in Ihrem Studium waren und nicht irgendwie nur ein schönes Bild produziert haben, wo draufsteht, alles ist grün. Sie wollen vielleicht doch verstehen, warum ist alles grün? Warum haben wir überhaupt grün genommen? Vielleicht hätten wir vielleicht gelb nehmen sollen. Woher kommt diese Trennung? Warum ist da überhaupt so eine Linie? Gibt es überhaupt so einen Graphen? Kann ich den überhaupt ganz einfach definieren? Und die Generalisierung von Visualisierung wäre die Perceptualization, das Sonification, Tactilization, Haptilization und die fünf Sinne entsprechend drin. Geschmack gibt es auch noch und Geruch. Die eben dann als Abstraktion dahin dienen. Das heißt, auch Personen, die nicht sehen können, sind ja nicht per se einfach ausgeschlossen, einfach nur, weil wir sagen, wir machen Visualisierung. Das heißt, es gibt auch andere Repräsentationsformen. Brailleschriftart zum Beispiel ist so ein schönes Beispiel. War just auf der Delphi letztes Jahr, nicht dieses Jahr, letztes Jahr war das drauf, eine 2D-Brailleleiste zur Darstellung von Bildern für sehbehinderte Menschen. Also man beschäftigt sich auch damit, da hört das nicht auf. Nur weil wir in der Regel von Visualisierungen reden, heißt das nicht, dass wir uns nur darauf beschränken, was ein normal sehender Mensch in der Lage zu ist. Heißt, da können Sie auch noch, und da gibt es, also das wäre auch durchaus ein Feld, wo ich sagen würde, da ist die Forschung noch sehr am Anfang, weil das sehr, sehr lange vernachlässigt worden ist, wo auch noch viel Potenzial drin steckt. Also die 2D-Breitseite ist jetzt nicht irgendwie so der Mega-Reißer, sage ich jetzt mal. Die Idee hätte man auch vor 20 Jahren schon haben können, hatte halt einfach noch keiner. Aber so ist das meistens. Ich kann Ihnen eine unscharfe Trennung geben, die wird nach Card, McKinley und Schneiderman wurde die mal gemacht und die ist auch immer noch in Ordnung. Wir reden von Scientific, in Klammern Visualization, wenn es darum geht, Computers supported interactive visual representations of data to amplify cognition zu machen. Also ich möchte Ihren Verstand anregen, wenn Sie das sehen, damit Sie das verstehen können, worum es geht. Das heißt, in der Regel haben wir es aus Daten, aus naturwissenschaftlichen Messungen zu tun. Das kann ich Ihnen auch schon sagen, das ist typischerweise auch der Fall, den ich Ihnen als Daten einfach geben kann. Das ist auch das, was Sie in der Übung finden. Also wenn wir davon reden, zum Beispiel Farbkonvertierung zu machen und Visualisierung dazu zu machen, haben Sie es mit Messwerten von Menschen zu tun. Das sind wirklich quantitative Daten. Ich gebe Ihnen 3D-Daten von einem LiDAR-Scanner, habe ich für Sie. Das sind einfach wirklich 3D-Daten. Sie dürfen herausfinden, was für Objekte sich dahinter verstecken. Auch nicht ganz trivial. Wo verschiedene Visualisierungen. Das ist quasi alles Scientific Visualization an dieser Stelle. Das heißt, der große Vorteil, warum ich mich darauf auch beschränke für Sie in der Übung, ist, es hat eine natürliche Repräsentation. Sie müssen sich nicht überlegen, wie repräsentiere ich denn eine Idee, sondern Sie haben es wirklich mit Messdaten zu tun. Sie können sagen, woher kommen Sie. Wenn ich den LHC irgendwie zwei Atome miteinander kollidiere, dann wissen Sie, was da drin passiert. Sie haben einen dreidimensionalen Raum zu einem Zeitpunkt T, an dem Sie genau sagen, was passiert ist, ja, aufgrund der Messungen, die da irgendwie passieren. Warum? Das ist dann eben die Frage, die die Physiker da interessiert, die sich damit beschäftigen. Die wollen das verstehen. Und Sie haben die Aufgabe, hier haben Sie 20 Terabyte an Daten, machen Sie mal was Sinnvolles draus. Einfach. Machen wir mal. Ne? Das zweite große Sparte, eben die Information Visualization, ist eben interaktive, computerunterstützte, visuelle Repräsentation von abstrakten Daten zu machen. Also das sind dann Business-Analysen, die vielleicht auch unterstützt werden mit entsprechenden quantitativen Daten, aber in ein Business-Modell hineingehen, was abstrakt ist, was Sie so nicht fassen können, wo irgendwelche Dokumente mit hineinlaufen und Statistiken, die akquirierte Repräsentationsformen sind, wo ich dann, was weiß ich, Standardabweichungen reinmache, die sind zwar in den Daten drin, aber das sind nicht abstrakt, das sind nicht reale Daten, sondern das sind synthetische Daten auf diesen realen Daten. Da müssen Sie sich auch überlegen, wie repräsentiere ich das denn? Was ist denn dann eine Standardabweichung? Das ist das, was Sie dann aus den Boxplots kennen, ne, die schönen Bars, wo dann irgendwie so oben unten die Pfeile drinstehen als Repräsentation, was ist die Standardabweichung da denn zwischendrin und was ist der Median, damit ich weiß, oh, wo liegen überhaupt meine Daten. Und das ist eine Hilfsrepräsentation, die Sie machen müssen, weil die Daten das ja eigentlich gar nicht hergeben, weil die haben gemessen, es sind 47. Oder haben das zusammengezählt. Das heißt, diese Daten haben keine natürliche Repräsentation. Und das ist der große Block, an dem Sie immer anfangen können zu diskutieren, ob das überhaupt zielführend war, so eine Visualisierung zu verwenden. Darauf werden Sie keine eindeutige Antwort kriegen. Raumbezogene Daten, natürliche Daten, machen uns das Leben einfach. Sage ich jetzt mal ganz pauschal. Sie können damit verschiedenste Visualisierungsformen machen. Das ist ein Voronoi-Diagramm. Dann haben Sie da drüben eben eine 3D-Visualisierung eines Grabens an dieser Stelle, in dem unterschiedliche Elemente einfach dargestellt werden, in dem Visualisierungsaspekte mit hineingegeben werden. Sie haben dreidimensionale Grids oben drüber gelegt, um irgendwie kategorisieren zu können, wo liegt das ungefähr, wie tief ist das. Ich habe eine Farbkodierung, um eben auch die Höhe noch abschätzen zu können. Das sind dann eben so Elemente, die Sie verwenden, um eben raumbezogene Daten fassbar zu machen. Ein Beispiel einer Informationsvisualisierung kann ich Ihnen auch geben. Einfachstes Modell, das Sie wahrscheinlich alle kennen, ist das Periodensystem von Mendeley. Also Standard-Schul-Periodensystem haben Sie wahrscheinlich alle mal gesehen. Ich war eins zu weit, Entschuldigung. Von Mendeleev. Die Idee von Alberg, Williamson und Schneiderman war 92, das mal ein bisschen zu erweitern. Ich will ja bestimmte Fragen in dem Periodensystem beantwortet haben. Ich suche Elemente zum Beispiel mit einer bestimmten Atommasse oder eben mit einem bestimmten Atomradius, mit einer Ionization Energy, also Ionisierungsenergie oder Elektronennegativität. Ja, das sind ja eben auch Fragen, die man typischerweise stellt. Mendeleev hat sich ja da durchaus viele Gedanken gemacht. Man hat ja auch viele Atome noch gefunden, nachdem das Periodensystem aufgestellt wurde. Das war ja sehr lückenhaft noch am Anfang, kommt ja immer manchmal auch noch was dazu. Aber die sind ja richtig kategorisiert. Die haben ja auch schon Probleme, wo sie dann die neuen Subsparten dann noch eingeführt haben, weil irgendwie passt das dann doch nicht ganz rein, aber es muss doch irgendwie reinpassen. Aber sie wollen ja eigentlich Fragen damit beantworten. Und das ist der Punkt, wo wir als Informatiker reinkommen und sagen, okay, jetzt machen wir es interaktiv. Du willst eine bestimmte Art von Atomen finden, dann gebe ich dir zum Beispiel hier in dem Fall 6 weitere Slider, in dem du sagen kannst, grenz doch mal deine Suche ein. Du hast doch eine ganz konkrete Frage an dieses Periodensystem. Ist ja nicht so, dass es schön aussieht und du dann, ja, sieht halt schick aus, sondern du willst damit ja arbeiten. Und du arbeitest damit, weil du eine ganz konkrete Frage hast. Ich suche ein Element, das folgende Eigenschaften hat. Und dann gab es eben ein Experiment mit 18 Chemiestudenten dazu, in dem es darum ging, verschiedene Aufgaben, ich will die jetzt nicht auseinandernehmen, einfach darum ging, verschiedene Fragen damit zu beantworten. Das sind Chemiestudenten, das heißt, das sind wirklich geschulte Studenten, die schon vom ersten Semester an quasi auf dieses Periodensystem draufgeschmissen werden und wissen, was sie tun sollten und haben verschiedene Aufgaben. Je niedriger, desto besser. Und die Visualisierung von Schneiderman ist das mit dem Schwarzen, also das, was ganz unten ist. Warum? Weil die Chemiestudenten genau wissen, wonach sie suchen und die Visualisierung ihnen genau das gibt, wonach sie gefragt haben. Sie können also Ihre Aufgaben wesentlich effizienter beantworten und kommen somit schneller zu einem Ergebnis, können somit schneller Insight generieren, Erkenntnis, und können dadurch eben Ihre Aufgabe lösen. Sie können die Aufgabe auch mit dem anderen lösen, das ist ganz eindeutig, Sie kriegen das auch hin, Sie brauchen nur einfach länger. Und das ist etwas, was wir in der Visualisierung auch sehr oft haben. Sie können auch mit einer schlechten Visualisierung arbeiten, aber sie freuen sich einfach, wenn es ihnen die Arbeit abnimmt. Und was müssen wir machen? Warum hat das funktioniert? Wir haben eine Abbildung von Daten, von Informationen auf visuelle Wahrnehmungsprimitive. Visuell in Klammern, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, Sie können auch andere Wahrnehmungsprimitive nehmen. Ich könnte auch eine Wackelrüttelplatte nehmen oder mit Stromschlägen arbeiten, also das verstehen Sie auch. Ja, vor allem würden Sie Stromschläge gut verstehen, wenn Sie etwas falsch gemacht haben. Das ist auch durchaus manchmal ganz hilfreich, hat sich aber irgendwie doch nicht so etabliert, wie man sich das mal gehofft hat. Das gab es übrigens. Also es ist nicht so, dass ich mir das jetzt ausdenke. Das haben Leute mal wirklich experimentell ausprobiert. Also in Spielen ist das, da gab es die Pain Station dazu, die auch wirklich quasi in dem Moment, wo man schlechter wird in Pong, das war mit Pong nur alleine, wenn man anfängt quasi, der Gegner macht einen Punkt, wird man dafür bestraft. Also wird es warm, kriegt einen Elektrostoß oder mit so einem kleinen Gummiband wird man auf die Hand gehauen. Das ist ein ganz lustiges Prinzip. Hat vor allem dazu geführt, dass viele Leute sehr schnell aufgehört haben, das Spiel zu spielen. Aber viele Leute, die sich trotzdem hingesetzt haben, gesagt haben, wir machen daraus eine Mutprobe. Also das Ergebnis war eigentlich was ganz anderes, aber es war trotzdem sehr interessant. Aber was sie machen, um mal den Faden zurückzubauen, sie müssen das visuell repräsentieren. Das heißt, was sind unsere Variablen, mit denen wir überhaupt spielen können? Wir können auf einem 2D-Darstellung können wir jetzt die Form in 2 Freiheitsgraden verändern. 3 sind das natürlich, wenn wir 3D-Modelle haben, ganz klar. Wir können die Position, die Orientierung und die Größe von Objekten ändern. Das sind auch jeweils 2 respektive 3 Einflussgrade, die wir da haben. Sie können mit der Farbe spielen. Für die, die es schon wissen, wir haben 3 Farbrezeptoren, also haben wir auch 3 Farbgrößen, die wir individuell verändern können. Typischerweise sind es aber 2. Also 3 verstehen Sie nicht. Das ist zu viel. Was Sie noch können, Textur. Textur ist besonders gut. Da sind wir auch sehr gut drin. Da können Sie bis zu 5 Freiheitsgrade reinkodieren. Also wirklich 5 unabhängige Dimensionen. Bis zu. Das ist nicht pauschal, das geht nicht immer. Das sind Sonderfälle, aber Sie können sehr, sehr viel reinkodieren. Gibt es auch klassisches Beispiel der Chernoff-Gesichter. Das wird dann im Großen eine Textur. Und die Textur besteht daraus, dass es fröhliche, schlecht gelaunte Gesichter, traurige Gesichter sind. Die erkennen wir alle wunderbar. Und damit können Sie bis zu 5 Dimensionen in einem großen Bild auf einmal kodieren. Das geht. Das verstehen wir. Weil wir Menschen seit Anbeginn unserer Evolution in Gruppen gelebt haben und verstehen, was die anderen denken, wenn wir sie anschauen. Oder relativ gut. Die Grundemotionen. Ja, also wir sind jetzt nicht alle Psychologen, sondern wir kommen da rein. Bei Zeit ist es eindeutig, da wir dieses Konzept alle eigentlich gar nicht wirklich verstehen, weil es ist etwas kontinuierlich, was wir alle gar nicht beeinflussen können. Es läuft halt einfach ab. Ist es genau eine Dimension, die Sie kodieren können. Wir könnten ja auch 2 Zeitachsen gleichzeitig machen, aber das verstehen Sie nicht mehr. Das verstehe ich auch nicht. Also das dreht ab. Und das dicke Achtung, schreibe ich drunter, wenn man das jetzt zusammenzählen würde, würden da sehr, sehr viele Freiheitsgrade rauskommen. Also Sie können fast alles. Also wir haben da ungefähr 20 Freiheitsgrade, summa summarum. Aber Sie müssen aufpassen. Die sind erstens nicht alle unabhängig. Das funktioniert nicht einfach nur, weil ich es irgendwie an die Position mit der Größe und Farbe und dann irgendwie noch 3D kodiere. Das kann ich schon nicht mehr auseinanderhalten. Das heißt, sie sind nicht real unabhängig. Und das Zweite ist, sie müssen und sollten mit Redundanzen arbeiten. Da kommen Präferenzen der Betrachter mit hinein, da kommen Probleme der Kodierung der Daten mit hinein und da kommen Probleme, die Sie vielleicht selber auch haben, auch noch mit rein. Weil Sie denken, das wäre sinnvoll, das mag sein, dass Sie das denken, Sie mögen damit auch recht haben, aber das trifft halt nicht auf jeden zu. Da kommt die Human-Computer-Interaction wieder zur Rettung und sagt, machen Sie doch eine Usability-Studie. Darum machen wir das ja auch. Deswegen ist ein Double-Coding immer zu empfehlen, wenn nicht sogar Triple oder Quadruple. Immer mehrfach kodieren, weil Sie nicht antizipieren können, worauf die Leute achten werden. Es etabliert sich vielleicht über einen Zeitraum, dass man sagt, so kann ich das gut verstehen. Das heißt aber nicht, dass das auf Unendlichkeit so bleiben wird. Und dann gebe ich Ihnen mal ein einfaches Visualisierungsproblem. Die Leute, die GDV kennen, müssen jetzt nicht mitmachen, aber der Rest darf sich gerne mal austoben und mir mal so Schätzungen geben, was das hier ist. Also es ist eine Visualisierung. Aber wissen Sie, von was diese Visualisierung ist? Naja, nicht hilfreich, oder? Also so viel Insight haben wir gerade nicht generiert. Na gut, ich meine, ich gebe Ihnen so Daten. Das Erste, was man natürlich anfängt, Word macht es ja schon vor, schon seit Äonen. Auch Excel kann das wunderbar. Machen wir mal einen Piechart. Piechart sind immer gut. Piechart lösen alle Ihre Probleme, aber nicht dieses. Das heißt, was wir dann sehen, ist eine Häufigkeitsverteilung, wie oft welche Zahlen irgendwie vorkommen. Aber was das jetzt ist, sehe ich da drin, ehrlich gesagt, persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie was drin sehen, aber ich sehe das nicht, worauf das hinaus soll. Das heißt, wir müssen anfangen, wir müssen Interpretationen an diese Daten machen. Wir müssen versuchen zu verstehen, was ist das hier eigentlich? Ja, warum ist das jetzt zum Beispiel auch schon so nicht eine Liste, die nach unten geht? Vielleicht ist da ja doch eine Kodierung drin. 2D. oder vielleicht 3D? Keine Ahnung. Also das Erste, was man dann, oder das Nächste, was man da macht, dann mache ich doch mal einen Funktionsplot davon. Und dann sehe ich sowas. Also ich sehe eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ich würde sagen, okay, das könnte ja irgendwie so eine Schwingung schon was sein. Aber da sind auch irgendwie Lücken drin. Ist noch nicht ganz da. Und dann kommen wir zur Auflösung. Es ist eine zweidimensionale Funktion. Diese zweidimensionale Funktion ist in den ersten Daten auch schon zweidimensional kodiert. Das war schon richtig gemacht, aber es hat Ihnen einfach niemand gesagt. Und nur dadurch, dass ich die Visualisierung geändert habe, verstehen Sie auf einmal, okay, das ist eine 2D-Sync-Funktion übrigens, für die, die es interessiert, die eben einen entsprechenden Teilverlauf dieser 2D-Sync-Funktion darstellt. Sie verstehen schon viel mehr. Sie verstehen auch, wie die Funktion ungefähr läuft. Ob das akkurat ist, will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Da werden wir auch mal sehr, sehr lange und sehr ausführlich drüber diskutieren. Aber nur dadurch, dass ich die geeignete Visualisierungsform gewählt habe, die diese Daten hat, also wir waren quasi so ein Teil, das nennt sich Visual Analytics, wir haben gerade mal ausprobiert, explorativ, was könnte denn die Lösung dieses Problems sein? Und zum anderen kommen wir zu der Erkenntnis, dass ich durch diese Repräsentation auf jeden Fall etwas in den Daten sehe. Die Antwort, die ich Ihnen nicht geben kann, ist, ob die Daten das auch wirklich repräsentieren. Aber Sie sehen das da drin. Sie haben eine Visualisierungsform gefunden. Ein Mathematiker sagt, das ist keine Visualisierung, die ist unbrauchbar. Das ist ja nur Rauschen. Es fehlt ja die Hälfte. Ich brauche es infinitesimal klein. Ich mache mir eine Formel draus. Aber weil Sie wissen, dass das eine 2D-Sync-Funktion ist, können Sie anfangen, quasi aus den quantisierten Daten, die Sie haben, zu rekonstruieren, wie die Originalfunktion mal ausgesehen hat, und können die Mathematiker sagen, hier, das ist die Formel. Insight. Da gibt es noch viel, viel mehr Anwendungsbeispiele. Ich habe hier ein paar mitgebracht. Das sind jetzt auch nicht die neuesten. Muss man auch nicht immer haben. Die sehen auch nicht unbedingt immer viel besser aus. Wir haben hier einen Echokardio-Datensatz, das sind drei Orts- und eine Zeitdimension, das heißt, das ist ein Echokardio, das ist ein 3D-Kardiogramm an dieser Stelle, das eben darstellt, wie ein Fluss entsprechend stattfindet. Sie können hier eben dann auch sehen, wie über verschiedene Visualisierungsdarstellungsformen in einer statischen Darstellung verschiedene Zustände verschiedener Zeiten kodiert wurden. Warum macht man so etwas? Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Mediziner ziemlich schlecht sind, 3D-Objekte eindeutig zu verstehen. Warum ist das der Fall? Da gibt es auch Ergebnisse zu, weil die eben darauf trainiert werden, zum Beispiel auf 2D-Röntgenbilder zu erkennen, was kaputt ist. Und wenn ich ihnen die Perspektive ändere, dann verstehen die das nicht mehr, weil das nicht das ist, was sie gelernt haben. Da können sie auch nicht ihre Fertigkeiten anwenden und sagen, aha, da ist irgendwie der Meniskus kaputt, ja, weil da fehlen ihnen die Bezugssysteme, auf die sie trainiert worden sind. Das ist auch ein großes Problem, was man mit CT-Scans an dieser Stelle hat und MR-Scans. Sie können zwar alles 3D wunderbar darstellen, aber die Leute sind darauf nicht geschult und sie wissen nicht, wonach sie suchen müssen. Deswegen fangen sie immer wieder an, alles dann zurück zu projizieren in 2D, was ich kenne, ja, weil das mache ich ja vorher schon, das ist ja nichts Neues. Aber ich habe quasi, mein Visualisierungsziel ist es an dieser Stelle, denjenigen, den es betrifft, nämlich dem Mediziner zu helfen, die Diagnose zu stellen. Ich könnte das wunderbar 3D repräsentieren. Ah, ich habe eine neue Benachrichtigung. Schöne Visualisierung. Zweites, aus der Chemie und Pharmazie, wenn Sie dann in Viren hineingehen oder T-Zellen etc., dann haben wir auch Interpretationen darin, wie wir uns vorstellen könnten, dass die Dinge aussehen. Ob sie so aussehen, wissen wir nicht, aber wir haben eine Repräsentationsform, mit der wir arbeiten können und eindeutig schnell in dem oberen Bild identifizieren können, aha, das ist so eine Zelle, ja, die wir dann aber mit verschiedenen Abstraktionsebenen immer anders darstellen müssen. Wenn ich Ihnen hier anfange und sage, da sind übrigens ganz viele T-Zellen drin, dann sagen Sie, ja, mag sein, aber ich sehe es eh nicht mehr. Dann brauche ich auch gar nicht anfangen, die T-Zellen da reinzumalen. Ich brauche eine andere Kodierung. Ich brauche eine andere Form der Repräsentation. Ich brauche zum Beispiel die Farbe. Da muss ich aber auch mit Konsistenzen arbeiten, dass ich auch am Ende sage, übrigens, die Helferzellen haben immer diese komische lila Farbe, damit ich auch immer weiß, wo sie ungefähr sind. Weil das könnte jemand interessieren, Sie wissen aber nicht wen. Und ob, können Sie erst recht nicht entscheiden. Das muss der Experte machen. Das war ein entsprechendes Beispiel, wir hatten eben Immun. Das zweite ist der gläserne Reaktor, das war auch eine Dissertation, die bei Professor Gömker gelaufen ist, in dem es wirklich darum geht, Simulationsprozesse innerhalb eines Reaktors darzustellen. Das ist weder skalierungsgetreu, noch wirklich die genaue Menge an Teilen, die da drin sind, aber man wollte simulieren, wie so ein Hochdruckreaktor irgendwie Änderungen an der Materie da drin durchführt. Und was da passiert. Welche Variablen ich habe. Ich habe Einflüsse, Zuflüsse und Abflüsse, die dann eben den Druck und die Temperatur dieses Kessels beeinflussen. Und man hat Messergebnisse, die sagen, bei einer gewissen Temperatur passiert das. Aber ich kann das ja eben dann in der Simulation speisen und dann kommen irgendwelche Daten raus und ich muss dem Experten visualisieren, mitteilen, kommunizieren. Was heißt das jetzt? Was passiert denn gerade drin? Muss ich denn den Reaktor so warm machen? Kann ich vielleicht 50 Grad kälter machen und dadurch im Jahr 200.000 Euro sparen, weil ich ganz viel Energie gespart habe. Das sind wichtige Erkenntnisse, die man vielleicht mitteilen muss. Ich kann das vielleicht auch optimieren, aber da ich ganz viele Optimierungsvariablen da drin habe und auch die Qualität der Sachen, die ich zum Beispiel zuführe, das signifikant beeinflussen. Ich kann ein Optimum berechnen. Ich kann behaupten, dass es das Optimum ist, aber es ist vielleicht nicht die gegebene Situation, mit denen die Leute arbeiten. Hättest du das perfekte Material und würde keine Verunreinigung drin sein, kommt das Beste raus. Das wissen die auch, also so weit sind die schon. Das bringt denen aber nichts. Und was sie auch immer häufiger finden, eben bei diesem gläsernen Reaktor, ist das Beispiel, dass sie Simulation mit Visualisierung verknüpfen. Das heißt, wir haben hier einen Visual Analytics Ansatz. Wir wollen explorativ untersuchen, ob sich durch Änderungen von Eingangsvariablen in meiner Simulation unter der Prämisse, dass sie korrekt ist oder eine gewisse Korrektheit hat, Ereignisse stattfinden, die ich vermute, dass da drin sind. Also ich habe eine Hypothese und ich möchte durch die Simulation meine Hypothese bestätigen. Das ist wesentlich kostengünstiger, als zu sagen, ich setze mich jetzt hier vor meinen realen Reaktor und führe einfach mal Materialien zu und gucke am Ende, ob das richtig war. Wenn der von vornherein sagt, das macht überhaupt keinen Sinn, brauche ich es wahrscheinlich in real auch nicht ausprobieren. Ich kann es zwar machen, aber ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit rausfinden, dass es nicht richtig war. Wie gesagt, unter der Prämisse, dass die Simulation korrekt ist. Also irgendwo müssen wir mal anfangen. Das heißt, da gibt es dann auch verschiedene Darstellungsformen, wo dann entsprechende Moleküle miteinander verschmelzen und was für Gruppen sie machen, welche Granularität sie haben, etc. etc. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Einblick in quasi, was Visualisierung so überhaupt betrifft. Und wir werden uns in der nächsten Vorlesung über Ziele, Anforderungen und Prozesse unterhalten. Das heißt, was sind überhaupt Anforderungen einer Visualisierung? Was will eine Visualisierung überhaupt erreichen? Was wollen Sie damit überhaupt ausdrücken? Welche Prozesse sollte ich denn damit abbilden? Was sollte ich denn da durcharbeiten? Das wird auch die erste Übung sein, die Sie dazu machen. Danach gehen wir auf die Wahrnehmungsmodelle ein. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Das ist immer wieder faszinierend, wo Menschen glauben, was sie sehen und eigentlich nicht sehen. Also sonst würden die ganzen Zauberer auf dieser Welt arbeitslos sein. Das hat schon einen Grund, warum die immer noch da sind und jeden faszinieren, weil sie einfach damit arbeiten, dass sie glauben, dass sie was sehen, aber sie sehen es nicht. Dann kommen wir zur grafischen Semiotik, also Bedeutung und Aussagekraft von grafischen Ikonen. Wir reden über Farbe und Farbpräsentationen. Das ist der Inverted Classroom. Da werde ich jetzt auch nicht so breit drauf rumreiten, sondern da wird es eine entsprechende Vorlesungsaufzeichnung von Professor Krömker geben. Die Sie schon kennen, gucken Sie sich nochmal an. Es gibt neue Fragen, die Sie darin jetzt erkennen können. Die es noch nicht können, haben dann entsprechend die Möglichkeit, bis zu 4 Stunden Videomaterial aufzuarbeiten. Da fällt auch hier die Vorlesung aus. Da muss ich Ihnen ich gebe Ihnen auch die Zeit, dass Sie das aufarbeiten können. Danach kommen wir zu Visualisierungsmethoden. Wie gesagt, ich komme aus der Computergrafik, das heißt, ich werde mich mit Volumenmodellen, Punktmodellen und mit generischen Daten mal ein bisschen beschäftigen und aus der Sicht eines Computergrafikers Ihnen mal zeigen, wie man sowas visualisieren kann. Der gläserne Reaktor ist ein Beispiel davon, es gibt aber noch viel mehr. Dann ein bisschen Big Data. Bin ich jetzt auch nicht der Überexperte drin, aber ich kann Ihnen definitiv einiges dazu sagen und auch Visualisierungsmethoden, die ich verwendet habe in Publikationen zum Beispiel, um Big Data Analysen zu machen und Aussage aus solchen Daten zu treffen. Wir kommen dann zu den Visual Analytics, habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Explorative Suchen ermöglichen in solchen Datensätzen, typischerweise aus Big Data bestehend. Wir konkretisieren das in der Vorlesung danach auf die Learning Analytics. Also ich sage Ihnen mal, was wir aus Moodle aus Ihnen rausbekommen können. Das können wir vielleicht auch nochmal in einer Übung nochmal vertiefen, was wir eigentlich können und wo wir auch Hypothesen drin haben. Ob die stimmen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das sind ja auch nur Hypothesen. Und am Ende gehen wir noch ein bisschen auf die Informationsvisualisierung rein. Und sollte ich noch Platz und Zeit haben, gibt es vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt in Lügen mit Bildern, / Visualisierung. Also wo man wirklich aktiv Fälschungen macht und wie man die Eindrücke von Bildern, Visualisierung ändert, weil ich einfach ein bisschen mit dem Wissen jetzt spiele, das Sie haben. Literaturempfehlungen. Das wichtigste Buch, das ich Ihnen nahelegen kann, ist von Colin Ware, das zweite Buch. Das ist auch mit Abstand das aktuellste in diesem Kontext. Information Visualization, Perception for Design ist so das Nonplusultra-Beispiel. Für diejenigen, die es gerne in Deutsch haben, kann ich Heidrun Schumann und Wolfgang Müller empfehlen. Auch ein sehr, sehr gutes Buch, Visualisierung, Grundlagen und allgemeine Methoden. Das ist von 2000, ist jetzt nicht das Neueste, aber die Grundlagen ändern sich auch einfach schlicht und ergreifend an dieser Stelle nicht. Das heißt also, nur weil es eine ältere Auflage ist, heißt nicht, dass das nicht stimmt. Ansonsten auch Kurt, McKinley und Schneiderman, das hatte ich ja schon mal gesagt. Reading in Information Visualization Using Vision to Think, auch ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich auch nur empfehlen. Die meisten Bücher finden Sie online in der ubuni-frankfurt.de, gibt es von Colin Ware, gibt es als digitales E-Book, können Sie sich, wenn solange Sie über die Universität sich einwählen, können Sie sich dieses Buch anschauen, Sie müssen es also nicht ausleihen oder kaufen. Für diejenigen, die halt gerne noch so etwas Haptisches haben, können sich gerne das Buch kaufen, aber es ist nicht notwendig. Weitere wichtige Quellen, Konferenzen. Sie sind alle Masterstudierende, Sie sollten wissen, dass es so etwas gibt wie Konferenzen und Journals. Schauen Sie sich das an, bringen Sie sowas vielleicht auch mal mit in die Übungen, da können wir drüber reden. Gerne, bin ich offen für was. Ich kenne auch nicht alles, ich kann nicht alles kennen. Aber das ist eben auch immer interessante Ansätze, mal tauschen, mal drüber diskutieren. Ich möchte Sie dazu bringen, in der Lage zu sein, über Visualisierung zu reden, dass wir das können. Das werde ich Ihnen beibringen. Ich kann Ihnen nicht alles beibringen an dieser Stelle. IEEE Visualization hatte ich schon erwähnt. Conference on Information Visualization, die SIG-CAI hatte ich erwähnt, die SIG-GRAPH habe ich gewählt, die Eurographics, da gibt es vereinzelt auch immer wieder mal Visualisierungen zu, die eben helfen sollen, gewisse Problematiken darzustellen und Wissen dazu zu transportieren. Zeitschriften und Journals haben wir auch in der Informatik jetzt nicht ganz so gefragt, wie in anderen Naturwissenschaften, bei uns eher nicht der Fall. Gibt es trotzdem ACM Computer Graphics, Computer Graphics and Applications. Elsevier haben wir auch zum Beispiel, also ACM, IEEE in gewissen Rahmen und Elsevier sind Journals und Konferenzbände, die Sie auch innerhalb der Universität frei verfügbar haben, weil wir dazu Rahmenlizenzen haben. Das heißt, Sie können hier in der Uni, wenn Sie über EduRoam drin sind zum Beispiel, einfach auf ACM suchen und kriegen direkt die PDF um die Nase geschmissen. Wenn Sie von zu Hause aus machen, steht da, bitte kaufen Sie. Es ist das Privileg der Universitäten, dass wir sowas dürfen. Wir bezahlen dafür auch Geld, aber wir dürfen es dann auch. Wichtig, wenn Sie sowas verwenden, Sie dürfen das auch immer verwenden, denken Sie daran, zitieren Sie. Sie dürfen in jeder Übung alles machen, ist mir vollkommen egal, aber gewöhnen Sie sich einfach an zu zitieren. Sie werden auch sehr dankbar dafür, wenn Sie sich was ausdenken, dass jemand anderes sagt, das habe ich von Ihnen. Das ist Ihre Idee gewesen. Sie fangen nicht bei Null an. Wir erfinden nicht das Rad neu. Ich hoffe nicht. Dann fangen wir wieder von vorne an. Zitieren Sie. Machen Sie es. So, Ziele und allgemeine Anforderungen ist eben auch dann Teil der Übung. Wie gesagt, das ist ein erster Ausblick. Was wollen wir überhaupt? Wir wollen visuelle Repräsentationen, und zwar geeignete visuelle Repräsentationen. Da haben wir es zu tun mit Daten, wir haben es zu tun mit Wissen und aus diesem Wissen versuchen wir Informationen zu gewinnen. Wie auch immer wir das tun, das ist unser Ziel. Dazu gehört dann eben die Scientific Visualizations, die uns helfen, Analysen zu machen. Also zu verstehen, mit welchen Daten ich es zu tun habe, warum die Messwerte so geartet sind, wie sie aussehen. Ich möchte Verständnis darin erzeugen. Sie wollen verstehen, warum eine Situation eingetreten ist. Jeder Programmierer freut sich heutzutage über einen Debugger, die gab es früher nicht so in der Art, die einem dann sagen, warum jetzt übrigens dieses Event eingetreten ist und jetzt alles kaputt gegangen ist. Das ist sehr hilfreich, das ist auch eine Visualisierungsform, weil sie ihnen hilft zu verstehen, warum etwas passiert. Noch viel besser, wir können das als Kommunikationsmittel nehmen und sagen, du, lieber Entwickler, hier hast du deinen Stacktrace, mach mal ganz. Und er versteht dann, was er damit tun soll. Also ich habe nicht mal die Arbeit, ich muss es ihm nur geben. In der Regel finden diese in Bezug auf Modelle, Konzepte oder und oder Daten statt. Also es macht wenig Sinn, das irgendwie losgelöst davon zu betrachten. Sie haben immer ein Modell zugrunde liegen oder Daten oder eben ein Konzept, mit dem Sie versuchen, daraus eben eine Visualisierung zu machen. Stringtheorie. Das ist ein schönes Modell, kann ich mir vorstellen. Und dann mache ich dazu Visualisierung, weil sie eben dieses Modell mir darstellen sollen. Anwendung findet sich in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, im Ingenieursbereich, gibt es immer wieder. Und dann stelle ich eigentlich mal die ganz konkrete Frage, wissen Sie eigentlich, was Daten sind? Daten, ursprünglich der Plural vom Datum, also lateinisch Singular Datum, Plural Data, für Gegebenes, sind maschinenlesbare und bearbeitete Repräsentationen von Informationen. Also ich habe eine Zuordnungsvorschrift, eine Interpretationsvorschrift Alpha, kann auch eine Relation sein, die sagt, ich nehme Daten und produziere daraus Informationen. Jetzt sind sie auch viel schlauer, ne? Jetzt stellen wir uns die nächste Frage. Also das ist irgendwas, was eine Maschine lesen kann. Gut. Was sind dann Informationen? Weiß noch jemand von Ihnen, was Informationen sind? Keine Erklärung notwendig, Handzeichen reicht. Und so halber. Schönes Beispiel. Ich gebe Ihnen diese Binärdarstellung, das kann eine Maschine wunderbar lesen, das können Sie sehr gut. Und ich sage, ich habe eine Interpretationsvorschrift Alpha 1 und sage, da kommt hinten eben ein Buchstabe raus, nämlich X, als ASCII-Zeichen. Das zweite Beispiel, ich interpretiere es als Interpretationsvorschrift, die Information dieses Blockes 01011000 ist 88. Das ist die Dezimalzahl. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Könnte auch 26 sein. Dezimalzahl Little Endian. Ich drehe also die Bitreihenfolge um. Wenn ich Ihnen nicht sage, was für einen Typ Sie hier haben, wie die Interpretationsvorschrift zu verstehen ist, können Sie damit nichts anfangen. Das ist Müll. Würde ich Ihnen meine Punktwolken, die ich habe, aus den LiDAR-Scans nicht verraten, dass es X, Y und Z-Koordinaten sind, zeilenweise getrennt durch Tabulatoren, könnten Sie damit ja ganz viel anfangen. Sie haben aber keine Ahnung, was das ist. Das ist wie das Initialbeispiel mit den ganz vielen Werten, die die 2D-Sync-Funktion kodiert haben. Ich habe Ihnen nicht gesagt, was für Werte das sind. Sie kennen nicht den Wertebereich, Sie wissen nicht, was es repräsentieren soll. Sie haben vermutet, dass es sich um Dezimalzahlen handelt. Also gute könnte sein, hätte auch einfach sein können, dass es irgendwie doppelt kodiert ist. Und das Komma ist ein Trennzeichen da drin und das Vorzeichen sagt irgendwas anderes aus. Sie können sich ausdenken, was immer Sie wollen. Wir sind ja vollkommen frei da drin. Sie müssen aber irgendjemand anderem sagen, was es heißt. Weil sonst kommen Sie nicht weiter. Das schon, wir sterben schon bei den Daten. Dann kommen wir zu der Information. Information ist eine Folge von Zeichen einer bestimmten Menge. Das heißt, wir haben einen Zeichenvorrat. Falls geordnet, nennen wir das Ding sogar Alphabet. Und Elemente, die anwendbar, nutzbar und Neuigkeitswert haben. Da sind wir bei der Entropie. Hat man auch schon mal gehört. Ich kann Ihnen ganz viele Einser schicken. Die finden Sie alle toll. Informationsgehalt ist null. Sie wissen schon, dass eine 1 kommt, die kam ja eh schon. Interessant wird es dann, wenn man eine 0 kommt, weil da ist irgendwas passiert. Und weiß was da. Das heißt, wir brauchen auch noch irgendwas Neues daraus, diesen Neuigkeitswert. Und da können wir dann entsprechend sagen, es gibt so etwas auf Informationen wie zum Beispiel eine Syntax, wie ich eben meinen Zeichenvorrat zusammensetze, um zu sagen, dass ein Wort oder ein Satz daraus wird. Ich kann, nachdem ich so einen Satz gebildet habe, eine Semantik darauf definieren. Ich kann Ihnen also sagen, was das bedeutet, wenn da steht, hallo, wie geht es Ihnen? Ich könnte das jetzt hier in diesem Kontext auch definieren, dass diese Semantik heißt, übrigens, wir haben hier eine Folie dazu. Das ist einmal definiert, Semantik ist wohl definiert, kann ich Ihnen mitgeben, Interpretationsvorschrift ist klar, Sie können das lesen, Sie wissen dann auch, was es bedeutet und dann können Sie daraus schlussfolgern, was heißt das eigentlich. Weil, wie gesagt, in diesem Kontext kann ich das machen, das ist die Pragmatik. Ich definiere den Anwendungsbeispiel. In Deutschland sagt man Hallo, das sagt man nicht überall auf der Welt. Das ist die Pragmatik. Beispiele, ganz einfach, gibt es die Information Anton, ist ein Wort über das Alphabet der lateinischen Großbuchstaben. Ob Sie jetzt da rein interpretieren, dass das ein Vorname ist, das können Sie gerne machen. Vielleicht ist es auch ein Akronym, das wissen Sie nicht. Sie wissen aber, dass eben diese Information Anton ist. Weil Wissen waren wir nämlich noch gar nicht. Das zweite ist 42. Die Antwort auf alles, einfach alles, 42. Wir haben schon Wissen wieder, eine Semantik, die wir da rein interpretiert haben, die eigentlich gar nicht drin ist, weil das ist über dem Alphabet der Ziffern von 0 bis 9. Das legen wir rein, also es könnte ja auch hexadezimal sein, ich habe es Ihnen nur nicht verraten, Sie wissen es halt nicht, aber das, was Sie hier sehen, da steht 42, wird wohl Dezimalsystem sein und ich darf die übrigens zusammenlesen und daraus ein neues semantisches Ableitung machen, nämlich, dass es eine ganze Zahl ist und die ganze Zahl heißt 42. Ob Sie das wirklich dürfen, ob Sie dann mehr wissen, weiß ich nicht. Und dann kommen wir zum Wissen. Das heißt, wir haben Daten, Nachrichten, das sind nutzbare, anwendbare Signale, die dann nutzbare, anwendbare Daten, Nachrichten quasi die Informationen ableiten. Aus Signalen werden Daten, aus Daten werden Informationen. Und aus Wissen haben wir dann, wenn wir nutzbare, anwendbare Informationen haben. Dann erst haben wir Wissen. Größte philosophische Frage, ist Wissen eine einfache Relation? Ich gebe Ihnen die Daten, ich gebe Ihnen, wie Sie es zu verstehen haben und dann wissen Sie es. Schön wäre es, würde uns die Arbeit sehr einfach machen. Das Problem ist immer nur, ich muss Ihnen die Interpretationsvorschrift mitteilen, damit wir Wissen generieren. Und schön übrigens, Randnotiz, Wissen ist das einzige Gut auf diesem Planeten, dass sie teilen können, ohne dass es weniger wird. Sie können Wissen nicht vernichten. Das wird schwierig. Also wenn Sie es hinkriegen, können wir gerne mal darüber diskutieren, aber ich kenne sonst nicht viel, was irgendwie so einfach mal, ich teile es mit Ihnen und ich multipliziere das. Wenn ich mein Geld nehme und irgendwie mit Ihnen teile, wird es leider nicht mehr. Wird in der Regel weniger. Ja? Es gibt ähnliche Konzepte in anderen Bereichen, aber über Wissen können wir das auf jeden Fall uneingeschränkt sagen. Das Problem liegt immer nur daran, ich habe mein Wissen und ich muss Ihnen eine Interpretationsvorschrift mitteilen, meistens über Visualisierung, zum Beispiel so ein Beamer mit Folien drauf, in dem draufsteht, wie können Sie das verstehen, diese Informationen, die da draufstehen, damit Sie auch dieses Wissen haben. Das ist unser größtes Problem. Wenn wir das hingekriegt haben und immer perfekt lösen können, dann sind wir fertig. Aber bis jetzt sehe ich da noch kein Ende. Es gibt verschiedene Einsatzbereiche für die Verteilung von Wissen. Eins hatte ich schon angesprochen, die explorative Analyse, die Visual Analytics so ein bisschen. Das heißt, Sie haben Daten und wir haben keine Hypothesen über diese Daten. Das sind einfach Daten. Was mache ich jetzt damit? Das heißt, ich fange an, interaktiv, vielleicht auch ungerichtet, einfach mal wild verschiedene Spekulationen draufzuschmeißen, um daraus dann Erkenntnisse zu ziehen. Das Ziel einer solchen explorativen Analyse ist es, am Ende eine Hypothese formulieren zu können. Sie können das auch umdrehen, Standardfall eigentlich. Sie haben eine Hypothese und machen darauf dann eine konfirmative Analyse. Sie wollen also wissen, ob diese Hypothese korrekt ist oder ob sie falsch ist. Können wir sie verwerfen oder können wir sie bestätigen? Wir können sie auch immer nur in einem gewissen Rahmen bestätigen, nämlich aufgrund der Daten, die wir haben, können wir dann sagen, jawohl, in diesem Kontext treffen diese Informationen zu, deswegen kann ich diese Hypothese bestätigen und oder verwerfen. Das dritte ist die Präsentation. Da fällt auch die Kommunikation rein, von der ich die ganze Zeit rede. Nämlich diese Ergebnisse, die ich habe und die Fakten, die ich daraus abgeleitet habe, dritten erkennbar darzustellen. Reden wir von Qualität einer Präsentation, einer Visualisierung, im Fall der Präsentation. Das heißt, das ist der schwierigste Teil. Also wir können uns gerne selber im stillen Kämmerlein irgendwie Hypothesen aufbauen und machen und tun. Am Ende wollen wir uns dann doch hinstellen. Deswegen auch das Card so wichtig, der das schon früh erkannt hat, dass eben Visualisierung wissenschaftlich sehr, sehr relevant sind, weil ich damit kommunizieren kann und anderen sagen kann, hier so geht das oder eben nicht. Das heißt, ich habe ein kommunikatives Ziel und eine bildliche Darstellung, die ich quasi habe, mit der ich kommunizieren möchte. Und das ist immer ein Verhältnis zwischen dem Betrachter der wahrgenommenen Informationen und den vermittelten Informationen. Also das, was ich Ihnen mitgebe über dieses Medium und das, was Sie aufnehmen, das steht in einer Relation. Und ich habe das kommunikative Ziel erst dann erreicht, wenn Sie das auch verstanden haben, was ich Ihnen sagen möchte. Das funktioniert nicht immer. Sie dürfen übrigens auch jederzeit Fragen stellen diesbezüglich, wenn Ihnen irgendwas unklar ist. Weil ich das Ziel habe, Ihnen das mitzuteilen. Problem, im gegebenen Zeitraum, Vorlesung 12 bis 2, nicht 8 bis 16 Uhr. Problem. Also ich habe nicht unendlich Zeit, habe mir in der Regel selten. Das heißt, ich möchte ein mentales Modell adressieren. Sie haben eine gewisse Weltvorstellung und in dieser Weltvorstellung, unter der Prämisse, Sie sind alle Informatiker, kann ich gewisse Grundlagen mit hineinnehmen, da brauche ich nicht drüber reden, das kennen Sie alles. Das ist ein basierendes, von mir aus auf Sie projiziertes mentales Modell, in der ich eine Form der Wissensrepräsentation mitgebe, da ist die kognitive Psychologie ganz stark drin, und das, über das wir dann entsprechend reden können. Das heißt, aufbauend auf dem Basiswissen, was Sie haben, was ich vermute, dass Sie haben, baue ich etwas obendrauf. Und das ist das, was ich Ihnen entsprechend vermittelt habe. Problem, wichtig, Bedenken, Achtung, muss gegebenenfalls entwickelt oder definiert werden. Ich kann nicht einfach nur sagen, ja, hier ist mein Wissen, sondern ich muss eine Basis konstruieren und oder definieren. Eine gemeinsame Sprache finden, über die wir reden können. Wir können nicht über Algorithmen reden, wenn Sie nicht wissen, was ein Algorithmus ist. Das muss ich vielleicht mal definieren oder wir müssen eben eine gemeinsame Basis dazu entwickeln. Und da gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Die einfachsten, mehr oder weniger, Art und Struktur der Daten. Was für ein Datentyp ist das? Wie viele Dimensionen hat das? Wie sieht der Beobachtungsbereich aus? Nicht der Wertebereich, der Beobachtungsbereich. Was für Kodierungsformen kann ich da hineinlegen? Das sind auch alles so, etc. Alles fällt da hinein. Und dann haben Sie eben das Bearbeitungsziel. Sie wollen ja eben, ich möchte ja, dass Sie damit irgendetwas anfangen. Das heißt, Überblick, Detailanalyse, Ergebnispräsentation für Dritte. Also was möchte ich damit eigentlich machen? Ich habe einen Haufen von Daten, was will ich damit tun? Möchte ich das für mich machen, dann kann ich das anders notieren, als wenn ich es für Dritte präsentieren möchte. Und ich würde es nochmal anders präsentieren, wenn ich sage, ich möchte eine Detailanalyse von einem bestimmten Aspekt davon machen. Würde ich auch nochmal anders mit hinterher. Und dann kommt das Vorwissen des Betrachters mit hinein. Es ist ein Laie. Also mit einem Laien könnte ich so eine Vorlesung, wie ich sie jetzt bisher gemacht habe, nicht machen. Er hätte jetzt wahrscheinlich ganz viele Fragezeichen über dem Kopf, weil er die Hälfte der Begriffe in seinem Leben noch nie gehört hat. Und den hätte ich jetzt gnadenlos abgehängt. Ist es ein Entscheider, hätte ich wahrscheinlich auch noch eine andere Form der Ansprache gewählt. Weil ich möchte eben quasi klarstellen, was muss er eigentlich tun? Ist es ein Planer, der hat auch nochmal ganz andere Entscheidungskriterien. Der möchte irgendwie wissen, was für Konsequenzen hat das für mich, wenn ich das jetzt tue. Und wie viel Zeit wird es mich kosten? Der andere sagt, wie viel Geld? Und der Laie sagt, wofür brauche ich das überhaupt? Für einen Studenten ist dann so, oh, was muss ich denn für die Prüfung können? Das ist die wichtigste Frage eines Studierenden an dieser Stelle. Aber was Sie auch nicht vergessen dürfen, das sind ganz viele, Sie dürfen nicht vergessen, das ist einfach so ein bisschen Faktenwissen, ich weiß, die visuellen Fähigkeiten und Vorlieben, die Sie haben, die Sie haben und die Ihr Betrachter hat. Sie als Studierende sind es inzwischen alle gewohnt, dass Folien an die Wand geschmissen werden. Ich hätte hier auch eine Audioaufzeichnung von mir machen können, hätte den Raum verlassen können und Sie hätten das irgendwie ganz komisch gefunden, weil das ist nicht die Art, wie man das normalerweise präsentiert. Und dann kommen so Kleinigkeiten rein wie Farbsehschwächen, Farbblindheiten, die gar nicht so selten vorkommen, wie man das glaubt. Dass sie Farbpräferenzen haben. Ach, ich mag mehr so Pastell. Ach, ich bin klassischer Informatiker, rot, grün, blau. Ja? Schwarz-weiß ist doch auch ganz schick. Ja? Also da gibt es verschiedenste Präferenzen, die sie haben. Auch die, da kann die Historie, die sie als Betrachter mal gemacht haben, extrem aufschlussreich sein. Absoluter Klassiker, Sie entwickeln ein User-Interface für ein hochspezialisiertes Expertenteam. Die Antwort, die Sie immer bekommen werden, lassen Sie alles so, wie es ist. Machen Sie es nur besser. Super. Weiß man auch nicht, was man tun soll. Aber das sind Sie haben es hier mit Experten zu tun, die sich den ganzen Tag mit einem System beschäftigen. Sie wissen von vornherein, was kaputt ist, aber das dürfen Sie nicht anfassen. Das ist toll, das macht immer Spaß. Aber das sind eben die Historie. Und da müssen Sie dem Betrachter dann auch vielleicht mitteilen, so hast du das bisher gemacht. Ich kann dir einen anderen Weg geben, du musst mal ein bisschen umdenken, das wird 2 Tage ungemütlich, aber danach brauchst du nur noch die Hälfte der Zeit. Da freuen die sich dann auch drüber, die beschweren sich zwar trotzdem, aber langfristig wird es ein Ziel sein, dass sie dann doch verfolgen werden. Weitere Einflussfaktoren. Übliche Metaphern oder Konventionen. Vor 10 Jahren hätte niemand gesagt, ach, wir machen überall Scrollbanken dran, das ist ja ganz einfach zu bedienen. Inzwischen machen sie alle so, weil das ist ja total Konvention geworden. Ich kann alles wischen und swipen und ja, weil Touch-Interfaces nun mal jetzt gang und gäbe sind. Vor 10 Jahren war das überhaupt kein Thema. iPhone kam 2008, das ist noch nicht mal 10 Jahre her. Davor war das alles ultimativ tabu. Sie dürfen keine Scrollbanken machen, weil Leute nicht scrollen. Punkt, Period, Ende. Das ist eine Konvention, die wurde gebrochen, dadurch, dass ein neues Medium gekommen ist oder eine neue Art des Mediums, wodurch sich eben der Bezug auf das Anwendungsgebiet komplett geändert hat. Dadurch wurde auch die Darstellungsform anders. Wenn man, also Sie können sich gerne mal so klassische 1995 Webseiten angucken. Sie können sich das heute eigentlich gar nicht mehr anschauen, aber die waren wirklich so. Die haben das mit Absicht gemacht. Auch die wirklich gut designten kann man sich heute nicht mehr anschauen, weil Metaphern und Konventionen von damals heute nicht mehr gelten. Zielgruppe ist anders. Und dann kommen wir zu Charakteristika des Darstellungsmediums. Ich sage ja, Smartphones sind omnipräsent. Da haben wir sowas wie Pixelzahl, Pixeldichte, ja, High-Res-Displays sind ja auch eben ein großes. Anzahl der darstellbaren Farben, alles True-Color heutzutage, überhaupt kein Problem mehr. Rechenleistung. Vor 10 Jahren hätte keiner gedacht, dass man auf dem Smartphone überhaupt irgendwas machen kann, weil es gab es nicht. Und dann auch irgendwie noch 3D-Modelle darstellen. Du, oh ja, mach du mal. Spinn mal weiter. Das ändert sich alles. Und abhängig davon, von diesen ganzen Variablen, müssen Sie entsprechend eine geeignete Visualisierung finden. Und dann kommen wir zu diesen 3 großen allgemeinen Anforderungen. Und das sollten Sie für eine Prüfung wissen. Also noch präsenter kann ich nicht. Eine Visualisierung soll expressiv, effektiv und angemessen sein. Ich definiere das jetzt und wir werden im Verlaufe der ganzen Vorlesung und Übung auf diese 3 Punkte immer wieder reinkommen. Also wenn Sie das nicht hinkriegen, haben Sie schon ein bisschen schweren Stand bei mir. Aber die sind nicht so schwer. Es ist eher schwer, die umzusetzen. Die Ausdrucksfähigkeit bzw. Expressivität ist das ultimative Kriterium einer Visualisierung, die unverfälschte Wiedergabe der Information, der Daten. Der Daten, Entschuldigung. Sie können das ein bisschen aggressiv formulieren. Nur die Daten die in den Daten enthaltenen Informationen und nur diese sollen durch eine Visualisierung dargestellt werden. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel dafür. Ist nicht trivial. Überhaupt nicht. Das ist ein richtig schweres Problem. Beispiel von McKinley. Frage: Welche dieser beiden Visualisierungen ist expressiv? Jetzt dürfen Sie gerne. Ja. Die Linke. Die Linke. Warum? Vollkommen richtig. Das heißt, das Balkendiagramm ist nicht expressiv. Also die Darstellungsform, die hier gewählt wurde, ist nicht geeignet, weil, wie gesagt, eine sogar kontinuierliche, es ist nicht mal so, dass es eben in USA, Japan und Deutschland, sondern irgendwie in USA-Japan-Mischung und in Japan-Deutschland-Mischung irgendwie einen VW-Dasher gibt. Was auch, also keine Ahnung. Was ist denn so die USA-Japan-Mischung? Mit einem Pazifik Hawaii oder so vielleicht. Also ich fange schon an zu interpretieren und zu überlegen, was es sein könnte. Ja, aber das ist, die Visualisierung sagt, da ist was. Sie hätten das vielleicht so nicht interpretiert, aber das geben die Daten entsprechend her. Da steht eben, es ist kontinuierlich. Das heißt, diese Expressivität ist sehr stark abhängig von ihren Daten, die sie haben. Auch von der Art der Daten, die sie haben. Typ, Wertebereich, etc. Es ist vor allem, ganz wichtig, keine binäre Eigenschaft. Sie sagen nicht, die ist expressiv und die ist es nicht. So einfach geht das nicht. Es ist eher so was Graduelles. Sie können sagen, okay, das ist sehr expressiv oder gar nicht expressiv. Weil diese Visualisierung mit dem Balken hat andere Vorteile, nämlich zum Beispiel, Sie wissen ganz genau, wo das Land ist, weil es genau da aufhört. Ist halt nicht expressiv, aber ist sehr effektiv, da kommen wir gleich hin. Der erste Schritt, um da ranzukommen und das zu verstehen und Probleme daran zu identifizieren, sind es eines oder mehrere maximal genügend expressive Visualisierungsverfahren und Techniken auszuprobieren. Sie können nicht einfach sagen, die ist gut oder schlecht, sondern Sie nehmen eine und schauen sich eine andere an und dann haben Sie einen Vergleich. Und wenn Sie einen Vergleich haben, können Sie sagen, okay, die ist besser an diesem Punkt. Und dann kommen wir zur Effektivität. Das Finden eines optimalen Visualisierungsverfahrens und einer Visualisierungstechnik unter Beachtung der Randbedingungen. Was ist mein Ziel? Was ist mein Anwendungskontext? Was sind die visuellen Fähigkeiten meiner Betrachter? Und was sind die Eigenschaften und auch die Einstellungen teilweise meines Grafiksystems, also des Darstellungscharakters meines Endgerätes oder meines Mediums, mit dem ich kommuniziere? Und hier drehe ich das jetzt mal um. Es liegt auch prinzipiell immer daran, dass ich das andere Bild nicht finde. Ich bin auch nicht geeignet, das nachzumalen. Warum ist links nicht gut? Ja?
Ja, der Preis, was irgendwie ansteigt und in einem Bereich ist und die verschiedenen Symbole, verschiedene Preisklassen suggerieren, dass es einfach diskrete Mengen sein, also irgendwelche komplett unterschiedlichen Sachen, anstatt dass es wohl sehr kleine Relation dazwischen
gibt. Das heißt, durch die Kreise haben wir eine direkte Assoziation dazu, dass eben Grundstückspreise größer und kleiner sind. Jetzt wird es schwierig. Das ist aber nicht mehr so expressiv, ne? Warum? Warum ist rechts nicht expressiv? Es ist effektiv. Ich verstehe sofort, ey, da unten ist es teurer. Ja?
Also das Einzige, was mir jetzt aufgefallen wäre, dass Kreise sich auch verdecken können und da Informationen theoretisch verloren gehen können.
Eins, vollkommen korrekt. Wie groß ist denn der Einflussbereich von diesem Kreis? Ja?
Genau, auch ein großer Kreis ist eigentlich trotzdem nur ein Punkt auf dieser Karte, aber nimmt eben viel mehr Fläche.
Genau. Deswegen, es ist nicht trivial zu sagen, ich mache eine expressive, effektive Visualisierung. Sie schießen sich irgendwie wahrscheinlich immer in den Fuß. Ja?
Frage dazu, kann man sowas eigentlich ja fast immer interaktiv lösen? Wir reden ja jetzt immer über 2D-Bilder oder Grafiken. Jetzt dann, man sagt interaktiv, ich hau mal mit dem Cursor drüber irgendwie und dann klappt irgendwas aus oder mache ich dies oder mache ich das. Ja. Kann man ja fast immer so Probleme eigentlich angehen.
Sie können das angehen, richtig, aber was Sie daran wieder bedenken müssen, Sie brauchen von vornherein, wollen Sie expressiv sein. Das heißt, Sie müssen den Leuten irgendwie sagen, dass da was ist. Und dann müssen Sie sich auch durchaus die Frage stellen, warum muss ich erst überhaupt damit interagieren, um zu verstehen, dass da was ist. Wie man das mit Grundstückspreisen inzwischen macht, ist eigentlich mehr so mit Heatmaps. dass man dann irgendwie mit einer Farbkodierung das hineinlegt. Ist aber auch nicht unbedingt einfach trivial, weil eben die Farbdifferenzen stark genug sein müssen, dass sie das abgrenzen können. Und sie implizieren damit auch, Vorsicht, dass da auch wieder eine gewisse Kontinuierlichkeit zwischen den Preisen ist. Das sind Punktmessungen, die sie machen. Und weil die Punkte natürlich auf so einer Karte irgendwann zu klein sind, um repräsentiert werden zu können, müssen sie extrapolieren, die müssen größer werden. Und sie fangen dann an zu überlegen, okay, ist das jetzt ein linearer Zusammenhang? Ist das ein exponentieller Zusammenhang? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Darf ich da überhaupt eine Linie ziehen? Ja, das sind die ganzen Fragen, zu denen ich sie bringen möchte. Ich möchte nicht sagen, dass die alle schlecht sind. Die ist auch okay. Die ist nur nicht gut zu lesen, das macht extrem viel Arbeit. Aber sie wissen genau, an welchem Punkt, also genauer, an welchem Punkt welche Grundstückspreise sind. Sie können das wesentlich genauer analysieren. Und da müssen Sie einfach wissen, was ist denn meine Zielstellung? Was wollen Sie denn eigentlich wissen? Wollen Sie einen groben Übersicht haben, wo ziehe ich besser nicht hin, weil es teuer ist? Dann nehmen Sie links. Wollen Sie wirklich jetzt irgendwo wissen, wo investiere ich, weil ich ein gutes Gebäude habe, wo ich denke, das könnte mal wachsen? Dann gucke ich mir wahrscheinlich eher das an, weil das ist zu ungenau. Die Zielstellung ist hier also sehr, sehr wichtig. Und das ist auch immer ein Grund, worüber Sie diskutieren können. Und müssen. Das heißt, das Effektivitätskriterium bezieht sich auf eine Darstellungsform und beschreibt die Veranschaulichung von enthaltenen Informationen. Wir wollen intuitiv sein. Also wie gesagt, ob Sie jetzt dann mit der Maus da drüber gehen, um dann das zu sehen. Wir wollen Ihnen ja auch möglichst sagen, hey, du kannst mit der Maus übrigens da drüber gehen, um mehr zu sehen. Das muss ich ihm ja vielleicht auch irgendwie mitteilen, weil sonst habe ich auch nichts davon. Viele solcher Programme, die sowas können, verraten einem das nicht. Und rein zufällig sind sie dann der Experte, der die Anleitung gelesen hat. Und dann sagen, ja, da hättest du doch mit der Maus drüber gehen können. So, Dankeschön. Hättest du mir auch früher sagen können. Das heißt, die Suche nach einer effektivster Darstellungsform ist limitiert durch die Angemessenheit, die dritte Faktor. Und die effektivste Visualisierung ist nicht immer die beste Wahl. Nur weil es effektiv heißt nicht, dass sie gut ist. Das ist nicht das Beste auf diesem Planeten. Es ist wichtig, dass wir eine hohe Effektivität haben. Unter der Prämisse der hohen Expressivität. Aber da kommt, Gott sei Dank, für Sie die Angemessenheit rein. Das ist der Aufwand, die Relation zwischen, also Aufwand und Nutzen in einer Relation miteinander. Sie müssen 14 Jahre arbeiten, um eine sinnvolle Visualisierung zu bauen, dann sage ich Ihnen, die mag super expressiv sein und super effektiv, aber sie ist einfach überhaupt nicht angemessen. Ich brauche die Visualisierung eigentlich in der Woche und nicht in 14 Jahren. Es wird mich vielleicht in 14 Jahren dann freuen, dass ich sie habe und sie ist super, super, mega toll und super gut und reflektiert genau die Daten. Ich habe die perfekte Interpretation hinten dran auf den Daten von vor 14 Jahren. Nicht angemessen. Da fangen zwei Faktoren rein. Erstens der Entwickler. Der Entwickler muss gewisse technische Anforderungen daran erfüllen. Sie müssen auch gewisse Anforderungen an die Daten daran haben. Sie können ja nicht auf einmal anfangen und sagen, ich interpoliere jetzt Grundstückspreise, sondern da wird eine Simulation hinten dran dann gefahren, die dann irgendwas ausrechnet, auf dessen Basis ich dann vermuten kann, dass die Grundstückspreise sich über den Preis so entwickeln. Abhängigkeit von den typischen durchschnittlichen Grundstücksgrößen, die Sie da nehmen, haben Sie dann folgende Preise. Boah. War schon ultra komplex und da habe ich nur meine persönlichen Faktoren rein, als Entwickler. Der Betrachter hat da ja auch noch Anforderungen dran, zeitlich. Wie lange möchte er sich damit beschäftigen oder muss er sich damit beschäftigen? Wie gesagt, wenn Sie sich irgendwo gerade ein Grundstück suchen möchten, dann schauen Sie wahrscheinlich mehr so 5 Minuten drauf. Da ist die rechte Visualisierung wunderbar, weil da sehen Sie gerade schnell genau das, was Sie wissen wollen. Wenig zeitlich aufwendig, kognitiv fast gar nicht belastend. Ich sehe sofort, großer Kreis, da gehe ich nicht hin. Physisch überhaupt nicht schwer, ich mache auf, sehe es. Ja, es könnte ja auch sein, dass ich 2000 Mal klicken muss, um da überhaupt hinzukommen. Und psychisch ist es auch nicht besonders belastend, weil ich nicht 40.000 Informationen gleichzeitig über mich einfliegen habe, was auch kognitiv belastend ist an der Stelle.
Was ist der Unterschied zwischen kognitiver und psychischer Belastung?
Kognitiv wirklich, welche Gedankenprozesse sie anregen und psychisch ist da schon ein bisschen mehr noch in die, wirklich in die Psyche mit hineingehen. Also die unterscheiden das nochmal, dass es aus der Literatur herauskommt, wo sie dann sagen, okay, was muss ich denn noch persönlich an Effort mit hineinbringen. Also nicht nur drüber nachdenken, sondern okay, da musst du noch diese Hintergrundgeschichten haben und das und jenes und welches und du kommst übrigens aus folgender Ethnizität und deswegen bist da und du wirst dann ausgegrenzt und es ist alles drin. Ja, also das sind alles Faktoren, die sie wissen müssen, die sie mit hineinnehmen müssen, die sie in der Angemessenheit einfach adressieren sollten. Und das hat eine sehr, sehr starke Verknüpfung zur Effektivität. Nicht zur Expressivität, zur Effektivität. Sie können eben super effektiv sein. Es gibt manchmal Visualisierungen, die sind sehr einfach und sehr angemessen und sehr effektiv. Das geht sehr, sehr schnell. Die sind auch extrem expressiv. Das sind aber absolute Sonderfälle. Ist in der Regel nicht der Fall. Aber generell gilt, eine unangemessene Visualisierung kann nicht effektiv sein. Weil sie entweder den da oben fertig machen oder den da unten. Einen von beiden machen sie fertig. Den Entwickler oder den Betrachter. Und das kann nicht gut sein. Das ist einfach, das definieren wir so. Damit ist sie auch nicht effektiv. Punkt. Kommen wir zur Zusammenfassung. Die Hauptqualitätskriterien einer Visualisierung sind also Expressivität, Effektivität und Angemessenheit. Eine formale Beschreibung einer guten oder einer Visualisierung per se ist offener Forschungsgegenstand. Kann ich Ihnen so nicht einfach geben. Das sind drei Kriterien, über die sich jeder streitet. Offen, laut, lautstark, immer wieder. Das ist expressiv, das ist effektiv, angemessen. Ja, kann man sich Köpfe einschlagen. Assistenzsysteme möglich, hilfreich. Also ich kann Ihnen helfen, quasi eine gute Visualisierung zu bauen. Ob sie dann die drei Kriterien irgendwie sinnvoll erfüllt, kann ich Ihnen nicht sagen. Kann mal hilfreich sein. Wichtig, sie können gravierende Fehler vermeiden. Die helfen dabei. Heißt aber nicht, dass ich sie davor bewahre. Mein absolutes Favorite-Feature von Word ist der 3D-Pie-Chart. Also wer das eingeführt hat, gehört einfach gesteinigt und exekutiert. Period. Ja, nein, also sie machen damit so viel falsch und das soll ihnen auch noch helfen, auch sieht schön aus. Aber da ist eine Projektion drin. Sie verzerren Daten und das verraten sie niemandem. Ja, das nutzen Leute wohlwissentlich, um quasi so die kleinen Bereiche, die werden auch immer schön nach hinten geschoben, damit sie noch kleiner erscheinen. Oder wenn sie wichtig sind, tue ich sie nach vorne, weil dann sehen sie größer aus. Super. Lügen mit Visualisierung. Können sie gut. Problem daran ist, dass ihnen niemand das sagt, dass das passiert. Wenn sie das nicht wissen, rennen sie rein und sagen, oh, sieht doch schön aus. Sie wissen es aber einfach nicht. Und das ist das Problem. So einen gravierenden Fehler können Sie zwar vermeiden, aber Sie können es auch forcieren. Und eine gute Visualisierung ist Kunst. Da wir keine Kunst machen, werden wir da nicht viel weiter drauf eingehen, aber es ist eine Kunst. Hier steht, trauen Sie sich, eine formale Beschreibung von Visualisierung zu geben. Das müssen Sie jetzt nicht hier machen, können Sie sich mal überlegen. Nehmen Sie das mal mit. Okay, was haben wir gemacht? Organisatorisches, Definition von Visualisierung, Meilensteine, also was waren die wichtigsten Arbeiten, die Sie kennen sollten. Themen habe ich angesprochen, Übungen habe ich angesprochen, Prüfungsmodalitäten habe ich angesprochen, Literatur habe ich gesagt. Ich habe die Ziele und allgemeine Anforderungen, Expressivität, Effektivität, Mantra. Ne? Mantra. Angemessenheit. Diese drei Basisanforderungen, die immer wieder kommen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.